Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 4. Februar 2016. Und das sind die Themen und Töne von heute. Kulturschaffende improvisieren musikalisch zum Sirenenalarmtest und protestieren gegen die SVP-Entrechtungsinitiative. Salate aufstängeln, Peperoni einpacken und Tomaten trocknen, wie mit einfachen Mitteln etwas gegen die Saatgutverknappung getan werden kann. Und
uns war immer wieder wichtig, dieser Blick zu den Sachen, die manchmal eben gar nicht so wichtig erscheinen. Dass man auch Mut hat, zu Zwischenräumen zu gucken, Mut hat, auch Zwischenräume auszuhalten, die leer sind, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen wehtun, ein bisschen Angst machen, ein bisschen unangenehm sind, dass man sich auf solche eigentlich auch einlassen kann und daraus plötzlich unerwartet Schönes auch passieren kann.
Mut zur Lücke, ein interkulturelles Theaterprojekt thematisiert Zwischenräume. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Michael Spahr eine Meldung.
Während die Politik interessierten Schweizer und Schweizerinnen im Moment über einen neuen Gotthard-Straßentunnel debattieren, präsentieren die Kantone Bern und Wallis schon das nächste Tunnel-Megaprojekt. In 10 Jahren soll nämlich ein neuer Eisenbahntunnel das Wallis und das Berner Oberland miteinander verbinden. Heute Morgen haben die beiden Kantone sowie die Grimselbahn AG und der Stromnetzbetreiber Swissgrid ihre ambitionierten Pläne vorgestellt. Ein 22 Kilometer langer Tunnel soll von Innertkirchen nach Oberwald führen. Das eigentlich schon über 100 Jahre alte Projekt soll nun bis 2025 das Berner Haslital mit dem Walliser Obergoms verbinden. Neben einer Schmalspurbahn wird auch eine Starkstromleitung durch den Tunnel geführt. Diese Starkstromleitung muss sowieso gebaut werden. Mit der Tunnellösung könne das Landschaftsbild im Grimselgebiet verschönert werden, sagte deshalb Yves Zumwalt von Swissgrid. So könnten Strommasten aus der Berglandschaft entfernt werden. Eine halbe Milliarde Franken über Eine halbe Milliarde Franken wird der neue Grimseltunnel mindestens kosten. Die Kosten übernehmen die Grimselbahn AG, Swissgrid und die öffentliche Hand. Neben den Kantonen Wallis und Bern soll auch der Bund einen Beitrag leisten. Die beiden Kantonsregierungsvertreter Barbara Egger und Jean-Michel Gina haben ein entsprechendes Gesuch eingereicht. Der Grimseltunnel würde nach den beiden NEAT-Basistunnel Lötschberg und Gotthard zum drittgrößten Tunnel der Schweiz. Rund 5 Millionen Franken pro Jahr an Wertschöpfung, besonders im Tourismus, soll der Tunnel für die Region laut einer Machbarkeitsstudie einbringen. Außerdem würden 35 Vollzeitstellen geschaffen.
Und nun zu weiteren Meldungen des Tages. Die Verlängerung des Ausnahmezustandes in ganz Frankreich wird scharf kritisiert. Seit den Anschlägen in Paris im November dürfen die französischen Behörden all möglichen Mittel anwenden, um weitere Terroranschläge zu verhindern. Dazu gehören nächtliche Wohnungsdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss, Versammlungsverbote und Hausarrest für mutmaßliche GefährderInnen. Der dazu nötige Ausnahmezustand soll nun bis Mai verlängert werden. Amnesty International kritisiert jedoch, dass der Ausnahmezustand wenige Ergebnisse gebracht habe. Stattdessen würden zahlreiche Menschen stigmatisiert, einige von ihnen hätten sogar ihre Arbeit verloren. Unter Kritik steht neben der Verlängerung des Ausnahmezustandes auch eine geplante Gesetzesreform zur Stärkung der Befugnisse von Polizei und Staatsanwälten. Diese würden damit künftig jenen im Ausnahmezustand ähneln. Die französische Nationalversammlung wird Anfang März die Beratungen über die Reform beginnen. Gestern Exxon, BP und Yahoo, heute Credit Suisse und Swisscom. Mehrere Grosskonzerne bauen massiv Stellen ab. Die zweitgrößte Schweizer Bank Credit Suisse treibt ihr Sparprogramm voran und streicht 4'000 Stellen, wie es in der Medienmitteilung zum Jahresergebnis schreibt. Die Bank will 500 Millionen Franken Kosten einsparen. Zudem weist die CS im ersten Jahr unter dem neuen Chef Dijan Thiam erstmals seit 2008 einen großen Verlust aus. Und auch der grösste Telekom-Anbieter der Schweiz streicht Stellen. Die Swisscom verdiente 2015 massiv weniger als vor einem Jahr. Der Konzern will nun 300 Millionen sparen und schließt 6 Callcenter. Davon sind mehrere hundert Stellen betroffen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag beginnt der Tag bedeckt. Die Wolken lösen sich den ganzen Tag durch langsam auf, bis das am Abend bei Sonnenuntergang dann der Himmel wolkenlos ist. Dies bei ca. 5 Grad. Am Samstag erwartet uns recht freundliches Wetter. Einige kleine Wolken trüben ab und zu die Sicht auf die Sonne. Ansonsten gibt es nichts zu bemängeln. Es wird bis zu 8 Grad. Am Sonntag wird es dann wieder trüb und nass bei 6 Grad.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Käme es zu einem Atomunglück, zu einem Bombenangriff oder bräche ein Staudamm, dann würden schweizweit laute Sirenen einschallen. Um zu schauen, ob sie auch wirklich funktionieren, werden diese Alarmsirenen einmal jährlich getestet. Gestern Mittwoch war es wieder einmal soweit. Pünktlich um 13.30 Uhr erschallten in der ganzen Schweiz die Sirenen und an rund 2 Dutzend Orten erschallte gleichzeitig dazu Musik. Die Organisation Kunst und Politik rief den gestrigen Tag nämlich zum besonderen Aktionstag gegen die SVP-Durchsetzungsinitiative aus. Kulturschaffende nahmen den Aufruf wahr und organisierten Konzerte. Damit wollten sie ihrer Empörung Ausdruck verleihen, dass die SVP in der Schweiz ein Zweiklassenrechtssystem einführen will, welches Menschen ohne Schweizer Pass massiv diskriminiert. Auch in Bern gingen mehrere Gruppen auf die Straße, darunter auch ein Chor von Autorinnen, Schauspielern und anderen Theaterschaffenden. Den Takt gab die Schriftstellerin Sandra Künzi in einer traditionellen Schweizer Tracht an. Michael Spahr hat zugehört und mit ihr über ihr Engagement gesprochen.
Was sind wir vor Ort? Wir fangen an mit einem Appenzeller Volkslied, das sinnigerweise heisst «Gang ruf den Braunen». Was machen wir jetzt? Ja. «Gang ruf den Braunen, Gang ruf den Braunen, Süßen in Alsam, Süßen in Alsam, Gang ruf den Braunen.»
Das Hauptproblem liegt darin, dass die SVP so widersprüchlich ist. Mich beunruhigt vor allem das, dass sie dem Staat das Recht wegnehmen wollen. Das finde ich nicht gut. Gerade wenn man immer gegen den Staat ist wie die SVP, ist es völlig unlogisch dann zu sagen, die Gerichte werden eingeschränkt oder die Gewaltenteilung wird aufgehoben oder die Verhältnismäßigkeit. Weil das ist ja unser austariertes Schweizer System. Das ist doch gut. Es sind eben alle Menschen betroffen. Ich glaube, es geht gar nicht um die Ausländer in dieser Initiative. Das ist nur vorgeschoben. Es geht um den Machtanspruch von der SVP und die wollen, das hängen sie jetzt an den Ausländern auf. Sie haben einen Katalog, den sie in die Verfassung reintun wollen. Erstens gehört so ein konkreter Katalog nicht in eine Verfassung. Zweitens ist er völlig unvollständig. Eben Steuerflüchtlinge sind nicht enthalten. Drittens werden Bagatelldelikte erfasst und viertens werden unsere, in dem Sinn Geschwister, nämlich die Leute, die zwar keinen Schweizer Pass haben, hier aufgewachsen sind, unsere Sprache sprechen, mit uns in die Schule gegangen sind, die werden dann wegen ein paar wenigen kleinen Delikten ausgeschafft unter Umständen. Und das kann es nicht sein. Und das betrifft ja uns alle. Das wäre eine ganz schöne Idee. Ich werde die mal einbringen, dass der Sirenenalarm ab jetzt fix unsere Tradition wird. Ich finde das super, dass es Kunst und Politik gibt, diesen Verein, und dass die sich engagieren und uns auch wachrütteln, uns Künstler.
Rabe-Info.
Salate blühen lassen, Tomaten trocknen und entkernen, Peperoni isolieren. Was früher normal war, geriet für einige Jahrzehnte in Vergessenheit, nämlich wie man sein eigenes Saatgut produziert. Doch mit dem Aufblühen des Urban Gardenings wächst auch das Bewusstsein darüber, dass wenige Konzerne das Saatgut in der Hand haben und die Auswahl an Lebensmitteln so immer mehr standardisiert wird. Die Stiftung Pro Specie Rara hat sich den Kampf gegen das Saatgutverschwinden auf die Fahne geschrieben und fordert nun auch alle HobbystadtgärtnerInnen dabei auf, mitzumachen und eben Saatgut selber zu produzieren. Wieso dies wichtig ist und wie das konkret geht, wollte ich von Nicole Egloff von Pro Specie Rara wissen.
Ja, wir wollen die ganze Vielfalt, die wir erhalten. Also wir haben rund 1300 Gemüsesorten, die Pro Specie Rara vor dem Aussterben bewahrt. Und wir möchten, dass die auch wieder in die Gärten oder eben auch auf die Balkone, deshalb auch den Namen Stadttomaten, also weil das eben halt auch in der Stadt geht bei vielen Sachen, wollen wir, dass die wieder unter die Leute kommen, dass die wachsen und eben auch vermehrt werden, weil das halt bei diesen Sorten eben noch geht, weil es samenfeste Sorten sind, im Gegensatz zu den Sorten, die man im Handel kauft, die heute meistens Hybride sind und gar nicht selber vermehrt werden können.
Sie haben jetzt schon 5 Jahre lang, gibt es das Projekt Stadttomaten. Das, bei der Tomate ist das ja noch ziemlich einfach. Man pflanzt Tomaten und dann kann man am Schluss die Samen aus der Frucht nehmen und trocknen. Jetzt war das Projekt offenbar ein Erfolg und Sie machen jetzt weiter mit Salaten und Peperoni. Was ist denn speziell an diesen Pflanzen? Wie produziert man da Samen?
Ja, genau, wir kommen jetzt auf den Level 2. Wie Sie gesagt haben, bei den Tomaten ist es relativ einfach. Bei den Peperoni ist zwar die Samenernte an und für sich ungefähr gleich einfach, oder sogar noch fast einfacher, weil man kennt, wenn man eine Peperoni aufschneidet, dann hat es drin Samen, die kann man rausnehmen und man kann sie trocknen. Aber Peperoni können verkreuzen untereinander. Also das heißt, wenn ich mehrere Sorten anbauen will, dann muss ich schauen, dass eine Pflanze dann isoliert von der anderen wird, dass die nicht sich gegenseitig befruchten und dann eine Mischung machen. Und beim Salat ist es wieder ein bisschen anders. Also der Otto-Normalverbraucher sieht nie Samen am Salat, sieht auch nie Blüten am Salat. Das ist deshalb, weil man halt den Salat erntet, bevor er eigentlich Samen bildet. Das heißt, man muss dann den Salat aufschießen lassen. Das ist das, was man so aus den Gärten kennt, wo man dann meistens sagt, oh, der Gärtner hat hier wohl zu viele Salate produziert, kommt nicht nach mit Essen. Aber eben, das kann auch durchaus gewünscht sein, weil erst dann bildet er Blüten, so kleine, herzige, gelbe Blütchen und dann eben die Samen. Und diese Salate kann man dann natürlich nicht mehr essen, sondern muss sie wirklich aufschießen lassen, bis dann die Samen reif sind.
Mit dieser Aktion treffen Sie sicher auch einen Nerv eines aktuellen Trends des Urban Gardenings. Also es gibt immer mehr Menschen, die auch in der Stadt ihre Pflanzen anpflanzen wollen und selbst Gemüse ernten. Doch bringt das denn auch in politischer Weise etwas um die ganze Saatgutdiskussion herum oder ist das einfach ein schönes Hobby?
Ja, also es ist sicher nicht so, dass jetzt die Saatgutmultis jetzt merken, so, och, ich verkaufe jetzt weniger Samen, ich stampfe mein Geschäft ein, das auf jeden Fall nicht. Aber es wächst einfach ein Bewusstsein, das merken wir auch, dass immer mehr auch auf Facebook entstehen Saatguttauschgruppen und so weiter, wo dann eben das sehr stark thematisiert wird, dass eben überhaupt, bis vor einigen Jahren war es schlicht nicht bewusst, was da eigentlich diese Konzerne für eine Macht haben, weil letztlich ist eigentlich das Saatgut Grundlage praktisch jeder Ernährung, also jedem Nahrungsmittels. Und uns geht vor allem darum, hier ein Bewusstsein zu schaffen, weil hier läuft wirklich vieles falsch oder eben mit den großen Monopolen und das und mit dem Setzen von diesen Sorten und halt auch dem darüber reden, also nicht nur, dass wir darüber reden, sondern auch die Leute, die mitmachen, die das eben gecheckt haben, schafft man natürlich einfach eine Öffentlichkeit und kann so auch schon letztlich auch Einfluss nehmen. Also jetzt ist gerade auf europäischer Ebene ist viel in Bewegung in Sachen Patenten, also was man jetzt patentieren darf, soll und kann. Also das ist natürlich dann schon eine politische Sache und da braucht es einfach Leute, die da eben auf die Finger schauen bei diesen Patentämtern und intervenieren. Und insofern kann das sicher sehr viel bewirken, ja.
Soweit Nicole Egloff von der Stiftung Pro Specie Rara.
Rabe Info.
Zwischen Tür und Angel, davon erzählt das Theaterstück «Dazwischen», das am kommenden Freitag im Haus der Religion seine Premiere feiert. Es ist ein Stück unter der Leitung des Künstlerinnenkollektivs «Has und Mann». Sie haben junge Tanzende, Semiprofessionelle und Laien mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, eine Slam-Poetin und zwei professionelle Schlagzeuger auf einer Bühne vereint. Unsere Praktikantin Lucarina Fuchs hat mit Luisa Funk gesprochen, der Co-Leiterin des künstlerischen Projekts. Sie hat nachgefragt, was der abstrakte Titel «Dazwischen» genau bedeutet.
Es geht um Zwischenräume und das im Alltag junger Menschen. Wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt, was passiert in sogenannten Zwischenräumen? Das kann ganz räumlich sein, wenn ich irgendwie morgens aus dem Haus gehe, ich bleibe in der Türschwelle stehen und überlege kurz, mir schießen Gedanken durch den Kopf. Was könnte da noch interessant sein? Sind das hoffnungsvolle Gedanken? Können das wütende Gedanken sein? Also Momente, die man sonst eigentlich nicht so wahrnimmt, die wollten wir mal beleuchten. Und das ist jetzt quasi in einem kleinen Zwischenraum. Und dann haben wir aber auch große Zwischenräume jetzt gerade im Leben junger Menschen, wie zum Beispiel nach Abschluss einer Ausbildung, kurz bevor man ins Berufsleben einsteigt. Was beschäftigt da ein? Was möchte man da in so einer Zwischenzeit vielleicht erleben? Oft sind ja so Zwischenräume auch was ganz Wichtiges, was ganz Wegweisendes. Also wir haben uns versucht auf kleine Zwischenräume, völlig unauffällige, aber eben auch große Zwischenräume, die sich über längere Zeit erstrecken. Darauf haben wir uns ein bisschen fokussiert und haben versucht, eben da genau hinzuschauen, wo man eigentlich drüber wegschaut.
Wie wird das im Stück gestalterisch und tänzerisch oder musikalisch umgesetzt?
Ja, ich möchte da gerade nochmal auf die Türschwelle zurückkommen. Das ist eben auch eine Szene, die Türrahmenszene, die bei uns gleich zu Beginn kommt. Da geht es erstmal um diesen Zwischenraum zwischen privatem Raum, dem eigenen Zuhause, und dem öffentlichen Raum, wo ich mich ja auch immer viel mehr behaupten muss als jetzt in meinem eigenen Raum. Und da versuchen die Tänzer das auszudrücken, was da passieren könnte in so einem. Und bei uns ist es wirklich ganz real. Wir haben große Holzelemente, die Türrahmen darstellen, die sich durchs ganze Stück ziehen und immer wieder zu anderen Bildern werden, aber ausgehend von einem Türrahmen. Dort bewegen sie sich in ganz verschiedenen Formen. Es kann sehr physisch und sehr hart auch werden, aber es kann auch sehr weich und sehr verschwommen. Also es geht da um auch Ausloten von verschiedenen Bewegungsqualitäten, die zu einem bestimmten Gemütszustand vielleicht passen oder zu einem gewissen Zwischenraum gerade.
Ihr beschreibt das Stück als interkulturelles Projekt. Es ist eine Schnittstelle zwischen Kunst, Pädagogik und sozialer Arbeit. Wie wird das alles in einem Stück vereint?
Ja, einmal eben die Kunst. Das entsteht eben in den Proben, mit dem Tanz, mit der Musik, mit den Texten. Und dann die soziale Arbeit ist natürlich wirklich der Aspekt, dass wir verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergründen zusammenbringen. Das ist immer wieder ein sozialer Moment, wenn man an einem Problem zusammenknobelt, nach Lösungen sucht, verschiedene Meinungen hört und dann zu einem großen Ganzen zusammenkommt. Das ist natürlich ein ganz sozialer Aspekt. Das Interkulturelle, ja, das kommt eben auch daher, dass die Teilnehmenden verschiedene kulturelle Hintergründe haben, dadurch natürlich auch ihre Unterschiede, ihre Kultur da reinbringen, plötzlich andere Denkansätze, andere Herangehensweisen, wie reagiere ich auch in Konfliktsituationen. Und das Ganze ist natürlich auch insofern pädagogisch, als dass wir wirklich die pädagogisch leitende Funktion haben und wir es jetzt auch nicht mit Profis zu tun haben. Also wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und jedem mit seinem Talent, und das haben sie wirklich viel, dort zu integrieren.
Das sagt Luisa Funk, Co-Leiterin des künstlerischen Projekts. Die Premiere findet am 5. Februar statt. Mehr Infos gibt's unter www.hausderreligion.ch. Die Jugendlichen zeigen ihr Stück ebenfalls in Biel, in Wallisellen und, für sie besonders ehrenhaft, im Tojo-Theater der Reitschule, in dem auch professionelle SchauspielerInnen ihr Unwesen treiben. Mehr Infos gibt's auf Facebook unter «Has und Mann».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Info vom Donnerstag, dem 4. Februar 2016 auf Radio Bern Rabe. Zum Nachhören gibt es die Infosendung auch als Podcast auf unserer Homepage www.rabe.ch. Dort finden Sie weitere Infos und die Links zu den aktuellen Beiträgen. Die nächste aktuelle Rabe-Infosendung hören Sie morgen Freitag. Beigetragen zu dieser Sendung haben Lucarina Fuchs und Michael Spahr. Und am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bachmann. Bleibt dran, es geht weiter mit dem Kulturradar. Dort hört ihr dann den Fabian Gutscher an. Er hat unsere Jingles produziert, die ihr immer hört. So wie auch jetzt gerade.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.